heute Abend unseren Herrn Jesus betrachten in der Weise als Wort Gottes, dass er gleichzeitig auch die Rechnung Gottes ist. So wie er das lebendige Wort in seiner Person personifiziert, so die Rechnung Gottes ebenfalls, das heißt die Genauigkeit, die unbedingte Exaktheit seines Wortes und seiner Schöpfung in jeder nur denkbaren Weise. So beachten wir, wenn unser Herr sich vorstellt, ich bin das Alpha und das Omega. Was heißt das? Ich bin der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und ich bin auch der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Alpha, erster Buchstabe, und der letzte Omega. Omega. Also Alpha, ich bin das Alpha und das Omega, sagt er. Nicht nur das, da liegt, weil der erste Buchstabe ist ja gleichzeitig die Zahl 1. Und der letzte Buchstabe im Griechischen ist gleichzeitig die Zahl 800. Im Hebräischen lautet es ganz ähnlich. Ich bin das Aleph, wie Alpha, Hebräisch. Dann allerdings der letzte hebräische Buchstabe, das Taf oder Tau. Anders ausgedrückt, ja. Und da haben wir die im Hebräischen und im Griechischen eben die einmalige, von Gott bestimmte und von ihm auserwählte Gegebenheit, dass es in diesen beiden Offenbarungssprachen kein eigenes Zahlensystem gibt. Jeder Buchstabe ist eine Zahl nach einem ganz bestimmten System. Das hebräische Alphabet hat nur 22 Buchstaben und kommt dann allerdings, oder wie soll ich sagen, nur auf die Zahl 400. Von 1 bis 400. Das Griechische von 1 bis 800. Mit den anderen weiteren Zahlen sind Hebräer und Griechen natürlich nicht in Verlegenheit. Aber soweit das Alphabet vor uns steht, ist es nun die wunderbare Tatsache. Und da sind wir nicht erstaunt, wenn nun im Griechischen das bekannte Wort Logos, das meistens mit Wort übersetzt wird, Theos heißt Gott, und dann der entsprechende Fall, Wort Gottes, Logos, Theou, Wort Gottes. Und dieses griechische Wort Logos ist nun im Griechischen gleichzeitig das Wort Rechnung. Weil alles, was in Buchstaben im Wort Gottes vorhanden ist, sind alles Zahlen gleichzeitig. Also schon deshalb ist das ganze Wort Gottes auch nicht nur Wort Gottes, also literarisch, sondern auch Rechnung Gottes, also auch mathematisch. So, ganz gewaltig steht Gottes Wort vor uns. Und jetzt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der E1 und 800. Ich bin das Aleph und das Taf, ich bin das 1 und die 400. Und dann wissen wir ja, dass er noch weiterfährt. Ich bin der Erste, jetzt nicht Buchstabe, ne? Aber Aleph und Alpha sind auch die ersten Buchstaben. Ich bin der Erste und der Letzte. Da haben wir jetzt vor uns die Qualität. Er ist der Erste, ne? Nicht nur in der Schule. Ne? Als Erstling, nicht geschöpft, sondern einzig und erst gezeugter und aus Gott geborener Sohn. In der Erste und in seiner Erniedrigung ist er jetzt der höchste Erste. In seiner Erniedrigung ist er der Letzte geworden, der Verachtetste, in dem Sinn, der Erste und der Letzte. Also der Erste in der Schule und der Letzte in der Schule. Er ist aber auch der Zeit nach der Erste und ist einmal der Letzte, insofern, als er dann sich erlaubt, endlich dann einmal das letzte Wort zu sprechen. Wenn alle anderen nicht mehr weiter wissen, heute ist sie auf dem Erdenrund bald so, dass sie am Ende der Weisheit sind, dann erscheint er als der Letzte und hat dann zum Glück das letzte Wort. Aber wir sind noch nicht am Ende dieser einfachen, ja, schon mathematisch festgelegten Ordnungen. Er sagt auch noch, jetzt zeitlich. Ja. Ich bin der Anfang und das Ende. Und ein Wort im Propheten Jesaja heißt, der ich im Anfang das Ende verkünde, nur mit dem Unterschied, dass das Ende immer gewaltiger, umfassender und herrlicher und noch wunderbarer ist als der Anfang. Also, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das ist dreimal ungefähr das Gleiche. Nur jedes Mal in einer ganz bestimmten Hinsicht, in einer ganz bestimmten Weise, Anfang und Ende, in der Hauptsache zeitlich, Alpha und Omega, in mathematischer Präzision heißt das, und dann der Erste und der Letzte. Wenn nun Jesus das bekannte Wort ausspricht, wahrlich, ich sage euch, kein Tüttel, kein Strichlein, kein Pünktlein vom Gesetz wird fallen, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, erfüllt ist. An anderer Stelle nimmt er ja bekanntlich noch das kleinste hebräische Buchstäblein, nämlich das I, und sagt, es wird kein Jota, das ist griechisch, hebräisch kein Jad, wieder ganz verwandt miteinander, kein Jota, kein Jad, also nicht der kleinste Buchstabe, fallen vom Gesetz, solange nicht alles erfüllt ist, was der Geist Gottes da in seiner Weisheit verstanden hat, da hinein zu verbergen. Wie wunderbar unser Gott nun als, ja, vollkommener Mathematiker vor uns steht. Logos, Wort, aber in mathematischer, logischer, wir kennen ja das Wort logisch, nicht? Da ist das Wort aus Logos abgeleitet, dass das Wort Gottes in mathematischer und logischer Weise in vollkommener göttlicher Ordnung vor uns steht. Logos bedeutet den vollständigen Ausdruck eines Gedankens in logischem Zusammenhang mit mathematischer Genauigkeit. Wenn wir jetzt unseren Gott etwas näher ansehen in der Hinsicht, um in Bezug auf sein Wort noch gewisser, noch befestigter, noch freudiger gefüllt zu sein, beachten wir, dass unser Gott nicht nur alles in äußerster Genauigkeit und mathematischer Präzision berechnet hat und rechnerisch darstellt, sondern denken wir einfach an die eigenartige, einmalige Rechnungsweise unseres Gottes. Wir haben das sofort, wenn wir beachten, Gott rechnet Sünde nicht zu. Kann er rechnen? Also hier kann er nicht rechnen. Hier rechnet er nicht zu. Wunderbar. Vielleicht schlagen wir auf 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Wir lesen von Vers 17 an. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Naja, alles ist neu geworden, insofern als ein ganzer, neuer, inwendiger Mensch von Gott mitten in den Alten hinein gezeugt worden ist. Eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. So. Das haben wir schon so und so viel Mal gelesen, ich auch. Aber ob wir das wirklich voll und ganz, von ganzem Herzen schon glauben konnten, dass es genau so ist. Gott, aber nur Gott, nur der Vater, nur der Sohn, nur im Heiligen Geist. Das bringt kein Engel fertig und kein Mensch fertig und kein Geschöpf fertig. Und für unseren Gott ist das insofern selbstverständlich, als er eben der Gott ist, der die Liebe ist, wie wir sie haben in den Anfängen kennenlernen dürfen, aber darin wachsen und darin vollendet werden dürfen. Hier haben wir das Wort für uns, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dann haben wir ja in 1. Korinther 13 das Wort, das wir immer wieder anführen. Hier haben wir ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Und dort ganz einfach, die Liebe, nämlich Gottes, rechnet Böses nicht zu. Warum? Weil er als Mathematiker, der vollkommener Mathematiker, in vollkommener Liebe, auf Golgatha tadellos abgerechnet hat. Mit dem Begriff Sünde, mit Übertretung und mit allem, was an Widergöttlichem von Anfang der Schöpfung bis Ende der Schöpfung und allen Gerichten, die noch kommen, läuft, hat er auf Golgatha vollkommen abgerechnet. Damit ihn nichts mehr hindern kann, zu lieben, sich zu erbarmen, zu segnen und alles das in Fülle darzureichen, vorerst uns, den Elendesten, die er zuvor erwählt hat, alles darzureichen, was ja in Galater 5 als Frucht, ein Zahl, Frucht des Geistes vor uns steht, aber so wie der Heilige Geist sich in 7 Einheiten darstellt, so die Geistesfrucht in 9 Einheiten. Galater 5. Haben wir auch und ich auch schon so oft gelesen, gehört. Wir stellen dann eine Frage. Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Ersten 3. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Zweiten 3. Die letzten 3. Treue oder Glauben, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wider solche gibt es kein Gesetz. So. Jetzt die Frage. Ist in der Frucht des Geistes gleichzeitig, darf man die Frage vereinfachen, ist im Geiste, dem Heiligen Geiste selbst, hier in dieser neunfachen Fülle der Frucht des Geistes, ist da auch nur die geringste Spur von Gericht oder Sünde oder Finsternis oder Widerwillen oder irgendetwas Negatives? Keine Spur, bitte. Merken wir uns. Gott ist Geist. Er erkennt, was sich selbst betrifft, ihn selbst betrifft, nur Frucht des Geistes. Nur Geist und entsprechend Frucht des Geistes. In seinem Herzen sind nur solche Dinge. Nur solche Dinge. Bitte. Alle anderen Dinge kommen irgendwie aus den Herzensüberlegungen oder Entwürfen oder den Dichten und Trachten in den Gedankengängen der Engel oder der Menschen her, alles. Und soweit es zustande gekommen ist, hat Gott es nur für gut gefunden, dass das, was da drin verborgen war, für kurze Zeit offenbar wird, für gut gefunden. Und wenn es Gerichte sind, unbarmherzige Gerichte, hat er es für gut gefunden, dass er dann sein Leben und den Geist, der in seinem Herzen ruht, Liebe und Barmherzigkeit, Güte und Freundlichkeit und wie jetzt die Dinge alle heißen, umso wunderbarer unter Beweis stellen kann. Am Negativen aller geschöpflichen Bemühungen und weiß was für Gerechtigkeitsanwandlungen, muss ich einmal sagen. Bleibt unser Gott immer ganz still. Wir haben so ein feines Wort im Alten Testament. Er schweigt in seiner Liebe. Und lässt einmal nicht nur Jahrhunderte und Tausende, sondern Zeitalter lang alle anderen reden und ihre Weisheit an den Mann bringen und so weiter. Ja. Gleichzeitig erreicht Gott, dass alle, jeder auf seine Weise, zu einer gründlichsten, vollendetsten Kapitulation kommt. Jeder auf seine Weise. Vollständig mit nichts dasteht, als nichts. Wer ist bereits so weit gekommen? Vorerst nur einmal unter den Sündern der Vornehmste. Das wissen wir schon wer. Ne? Paulus, ich bin der geringste der Apostel, ich bin der letzte der Apostel, ich bin der ich nichts bin. So. Ja, und jetzt, wenn er nichts ist, was ist dann? Dann ist eben Christus alles. In ihm und durch ihn und bei ihm. So. Aber nicht nur rechnet unser Gott Sünde und Übertretungen nicht zu, weil er abgerechnet hat auf Golgatha. Und zwar muss ein Buchhalter rechnen können. Oder kann ein tüchtiger Rechenkünstler auch sich eignen als Buchhalter? Ja, warum frage ich das? Weil Buchführen und Rechnen im Hebräischen wieder genau das Gleiche ist. Man spricht und hört von sogenannten bilanzfähigen Buchhaltern. So, was heißt das? Die können in Bezug auf eine Weltfirma die gesamte Jahresabrechnung so darstellen und abschließen, dass also wirklich jetzt kein Jota fehlt und kein Heller und kein Pfennig und gar nichts. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Alles tadellos in Ordnung. Da stelle ich die Frage, die haben wir selbstverständlich zum Voraus schon mit Ja beantwortet, ist unser Gott vielleicht auch ein bilanzfähiger Buchhalter? Nicht nur dessen Jahresrechnung von einer riesen Weltfirma, sondern dessen Gesamtrechnung für eine ganze Schöpfung. Es sei Kostenvoranschlag, hat er auch einen Kostenvoranschlag gemacht, ob er es auch habe, an das Ziel zu führen, das er gerne hätte, wie es ihm wohlgefallen, seinem Wohlgefallen entspricht und wie es in seinen Augen erst vollkommen wäre und vollendet dastehen würde. Nicht das, wenn er unterwegs seine Schöpfung begleitet und überwacht und einmal muss an den, oh, an das habe ich jetzt nicht gedacht. So etwas Unvorhergesehenes. Also, jetzt ist mir doch noch was passiert. Ist sowas denkbar bei Gott? Deshalb Logos, Wort Gottes, gleich Rechnung Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes richtig lesen können, auch im Gesetz, wo es wimmelt von Flüchen und Gerichtsandrohungen, dann ist es uns durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist, ermöglicht, ohne einen Buchstaben zu ändern, jetzt die Herrlichkeit der Liebe und der Barmherzigkeit und der Treue und der Langmut und wie die Dinge alle heißen, alles Früchte des Geistes finden wir. Ja, ist das eine Kunst? Nein, wie soll ich sagen, das ist alles ein Geschenk. Alles ein Geschenk, was der Herr uns gegeben hat. Dass wir richtig lesen können im Wort Gottes und unseren Gott verstehen können in Bezug auf seine Rechnungsweise. Nicht nur auf Präzision, sondern so wie sein Herz rechnet. Ja, und doch rechnet Gott zu. Habe ich doch gesagt, er rechnet weder Böses noch Übertretungen zu. Aber nur bitte er selber, er allein. Alle anderen seine Geschöpfe lässt er Böses und Ungerechtigkeiten zurechnen. Warum? Weil die in ihrem Gerechtigkeitsdünkel meinen, ohne das geht es nicht. Ohne das geht es nicht. Ich merke es jetzt, wir sind erstaunt. Ja, das ist nämlich ganz normal, dass wir je länger, je erstaunter dastehen, nämlich unter der Tatsache, Da haben wir ja kürzlich auch näher ansehen dürfen. Meine Gedanken sind nicht eure. Das sagt Gott nicht zur Welt, zum Gesetzlosen, sondern das sagt er zu seinen Leuten. Meine Gedanken sind nicht eure frommen Gedanken. Das sage ich Gott sei Dank. Und meine Wege sind nicht eure Wege, die ihr es für richtig findet. Also wir haben vollständig umzulernen. Ja, das habe ich gesagt. Und doch rechnet Gott wieder zu. Nämlich, was lesen wir denn ein paar Mal in Römer 4? Gott rechnete dem Abraham seinen Glauben als Gerechtigkeit zu. Aha, also was rechnet er zu? Alles Wunderbare, alles als Gott geschenkt, rechnet er uns zu. In seiner Gnade, durch den Glauben, den er uns geschenkt hat, rechnet er uns seine Gerechtigkeit zu, seine Heiligkeit zu, seine Weisheit zu, seinen Wandel zu. Bitte, wir können beliebig weiterfahren. Alles, was es gibt und was existiert und was geschieht. Ist Gott auch ein Kaufmann? Na ja, wenn er rechnen kann und bilanzfähiger Buchhalter ist. Ne? Ein Kaufmann. Zu was für unerschwinglichen Preisen setzt er seine Waren um? Das schlagen wir doch schnell auf. Jesaja 55. Jesaja 55. 1. Hey, ihr Durstigen, alle, kommt zu den Wassern. Und die ihr kein Geld habt, kommet, kaufet ein und esset. Ja, kommet, kaufet ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wägt ihr Geld dafür das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Höre doch auf mich und esset das Gute, und eure Seele labe sich an Fetten. Oh, wie viele arme Seelen gibt es heute auf unserem Erdenrund? Nicht? Ah ja, weil sie kein Geld haben, ist ihnen nicht zu helfen. Nicht? Ja, solange sie zum Psychiater gehen, nicht? Das ist nicht zu machen, wenn sie kein Geld haben. Nicht? Nun gibt es einen Psychiater, der sagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Zu welchem Preis? Da haben wir es. Und eure Seele labe sich an Fetten. Neiget euer Ohr und komme zu mir. Höret, und eure Seele wird leben. So einfach. So einfach. So wunderbar. Er verkauft umsonst. Das Wörtchen umsonst gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Also, jetzt hätte ich beinahe gesagt, liebe Geschwister, ich kann, merkt euch, ich kann sagen, was ich will. Ne? Und ihr könnt erschrecken, wie ihr wollt. Ihr braucht nie zu erschrecken. Was habe ich jetzt gesagt? Das Wörtchen umsonst gefällt mir gar nicht. Naja. Ich habe den ganzen Tag umsonst gearbeitet. All meine Mühe war umsonst. Merkt ihr jetzt etwas? Hat gar keinen Wert. Ne? Umsonst. In dem Wörtchen umsonst, nicht, liegt noch der Begriff vergeblich. Ne? Das ist nur ein anderer Ausdruck für vergeblich. Ich habe vergeblich mir Mühe gegeben. Ich habe mir umsonst Mühe gegeben. Merkt ihr mir? Ja, so steht es eben auch nicht da, sondern es steht da, ich verkaufe geschenkweise, als Geschenk gebe ich es weiter. Ist das jetzt klar? Und dass ein Geschenk ist, haben wir auch schon beachtet. Nicht? Ein Geschenk unter Bedingungen überreicht, ist kein Geschenk. Kleinste Bedingung. Sollte er uns in ihm, in Christo, nicht alles erstens und zweitens schenken, ohne Bedingung heißt das. Das ist unser Gott. Dann kauft er das, was er geschaffen hat und was ihm gehört, kauft er noch für einen übersetzten Preis. Und das will ein Buchhalter sein, das will ein Kaufmann sein. Was er verkauft, ist alles Geschenk, gibt der Geschenkpreise weiter. Und wenn er etwas erwirbt, dann zahlt er jeden überforderten Preis. Sind wir durch einen teuren Preis erkauft, hat er viel bezahlt. Dem gegenüber, dem er die ganze Schöpfung als Verwalter übergeben hat, aber der ist ja nur Verwalter. Und um aus seiner Haft vorzeitig die armen Geschöpfe frei zu kommen, hat er den geforderten übersetzten Preis bezahlt und sogar als Lösegeld dem Bösen ausgehändigt. Er lässt seine Rechnung, seine Buchführung und seinen Besitz, er lässt seine Rechnung mit dem belasten, was andere anderen schuldig sind. Also sagen wir mal, der Daniel habe vom Willi Nussbaumer ein Guthaben, nicht? 100.000, weiß was, ein Guthaben. So. Jetzt ist der Willi dir das schuldig, nicht? So. Und jetzt sagt Gott, wenn er dir etwas schuldig ist, bitte schon, ich will bezahlen. So macht's Gott. Wo steht das geschrieben? Schlagen wir schnell auf. Wenn ich das Büchlein nenne, dann wissen wir sofort, um was es geht. Philemon. Philemon, das kleine Briefchen des Apostels Paulus an seinen geliebten Philemon. Philemon, reicher Mann, Sklaven, ein junger Sklave ist ihm rausgelaufen. Gott führt es so eigenartig, dass der auf seiner Flucht in eine Evangelisation kommt, die Paulus hält. Der rausgelaufene Sklave kommt zum Glauben, spricht sich beim Evangelisten Paulus aus und er sagt was? Dem Philemon bist du, Onesimus heißt das Sklave, dem Philemon bist du drauf gelaufen. Ja, wunderbar. Großartig, sagt er, das ist ja mein bester Freund. Also, ich schreibe dir ein Briefchen, das kannst du mitnehmen, du gehst zurück, sagst einen schönen Gruß von mir, da habe er einen Brief von mir, seinem Paulus, und im Übrigen kann sich nur freuen. Und da schreibt er unter anderem in diesem Brief, Vers 18, wenn er dir, der Junge, dir, Philemon, irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Stimmt's? Was ist das für ein Geist, der da aus dem Paulus spricht? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt kommt das Schönste. Wenn ich sage in Anführungszeichen, dann bitte aber in maximal geistlichen Anführungszeichen. Römer 4, Vers 5. Römer 4, Vers 5. War schon Zusammenhang nötig. 4,1. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so schreibt der Jakobus. Dann sagt Paulus, bitteschön, Jakobus, jawohl. Aber gerechtfertigt worden ist aus Werken, jawohl, so hat er etwas zu rühmen. Wenn aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er etwas zu rühmen. Tatsächlich möglich. Aber bitte nicht vor Gott. Aha. Ich habe betont, nur unser Gott selbst kann das. Und kann es nicht anders als Böses nicht zurechnen. Und Ungerechtigkeiten nicht zurechnen. Und alles das. Da auch, man kann, oder ja, die 12 Stämme, soweit sie unter Gesetz sind und an Christus glauben und Eiferer für das Gesetz erst werden, nachdem sie gläubig geworden sind, ist Gott den Majestäten gegenüber gerecht, dass er, wer sich unter ihr Gesetz, das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin auf Israel gelegt, ist der Betreffende, auch wenn er an Christus glaubt und eifert für das Gesetz weiter, dann ist er der Gerichtsbarkeit der Engel unterstellt. Wir haben das Wunderbare gehabt in Eschi, das wunderbare Thema, und zwar ein reiches Thema. Wisst ihr sofort, wenn ich sage, die Gleichnisse Jesu. Die Gleichnisse Jesu. Die enthalten ja Dinge, Gottes Gedanken, Gottes Pläne, Gottes Wege, Gottes Führungen, von Anfang der Schöpfung bis zur Vollendung der Schöpfung. Schreckliche Dinge, die während der Schöpfung zur Darstellung kommen, wunderbarste, allerheiligste Dinge, die sind in den Gleichnissen ausgesprochen, gleichzeitig aber verborgen. Und zwar sagt es Jesus, ich öffne meinen Mund in Gleichnissen, um Dinge auszusprechen, die von Grundlegung der Welt an verborgen worden sind. Von Gott. Verborgen worden sind vor Engeln und Menschen, vor der ganzen Schöpfung. Muss Jesus, als er nun als Wort Gottes und Rechnung Gottes in Person, nach der Verheißung, in Israel wirkt, darf er, weil Gott die Herzen der Volksmassen, lesen wir da, längst erforscht hat und gewusst hat, auch wenn jetzt der Messias Israels damals in Jerusalem den Volksmassen genau die Dinge klar hingesetzt hätte mit Worten, dass sie genau hätten verstehen können, nicht in Gleichnissen. Was von Grundlegung der Welt an verborgen war, hat er in Israel aussprechen müssen, aber durfte es nur in Form von Gleichnissen. Und als die Jünger fragen, ja, herum, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Die Schrift sagt nämlich im Zusammenhang, zu den Volksmengen redet er nur in Gleichnissen. Und zu den Jüngern sagte er, euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu verstehen. Aber auch erst wann zu verstehen? Wenn ich euch erklärt, gedeutet, geoffenbart habe. So. Also in den Gleichnissen Dinge, die von Grundlegung der Welt an verborgen wurden, dann waren sie also vor Grundlegung der Welt offenbar, aber wer war nur da? Nur der Vater, nur der Sohn, der Heilige Geist. Die Liebe des Vaters zum Sohn, die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes nach dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 lesen wir da. Vor Grundlegung der Welt war aber auch noch etwas da. In Gott. Eine Auserwählung von Geschöpfen, die in dieser Welt nichts sind. Und etliche sitzen da, einer davon. Vor Grundlegung der Welt, als Gott noch kein Werk getan hat und als alles noch offenbar war, was Gott geplant hat, vorgesehen hat, genehmigt hat zum Voraus, was alles in seiner Geschöpfung, in seiner Schöpfung zustande kommen wird, was bestehen wird, sowohl, ich wiederhole, an schrecklichen Dingen, deshalb hat Gott es verborgen, um seine geliebte Schöpfung nicht von Anfang an überzubelasten oder zu belasten überhaupt. Alles verborgen hat von Grundlegung der Welt an, was er in den Gleichnissen ausspricht, damit es niemand versteht, und doch muss es ausgesprochen sein, weil es sich um allerheiligste, wunderbarste Dinge handelt, die die Geschöpfe, weder Engel noch Menschen, hätten verstehen oder auch nur einigermaßen geziemend mit ihnen hätten umgehen können. So, das sind die beiden Gründe. Wir sind da in Römer 4. Ich habe keine Uhr, dann können wir ruhig weiterfahren, nicht? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen. Jawohl, aber nicht vor Gott. Bitte, vor Engeln und Menschen, haben wir ja gelernt. Denn, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, da rechnet Gott zu. Gerechtigkeit rechnet er zu und Ungerechtigkeit rechnet er nicht zu. Nicht zu machen, nicht zu machen. Mathematisch festgelegt. Dem aber, der wirkt, das gleiche Wort, und man könnte auch sagen, dem aber, der wirkt, in dem Griechischen das gleiche Wort wie Werke, Werken. Nicht? Oder Wirkerei, Wirken, nun. Der aber, der wirkt, dem wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Derjenige, der mit Werken umgeht oder werkt oder wirkt. Und jetzt kommt Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt, nicht werkt, sondern dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja, das hat gerade noch gefehlt. Ne? Das hat gerade noch gefehlt. Ja. Nein, zum Glück fehlt es nicht. Zum Glück ist es so. Ja. Zum Glück ist es so. Noch einmal, sind seine Gedanken ein wenig anders als unsere frommen Gedanken? Ein wenig anders. Und seine Wege ein bisschen ganz anders als unsere frommen Wege, wie wir sie uns vorstellen. Und wie wir uns danach richten und wie wir danach andere richten. So, noch ein Viertelstündchen oder 10 Minuten. Prüfen wir schnell. Prüfen wir schnell, wenn Logos gleichzeitig Wort heißt und Rechnung. Prüfen wir schnell. Im Anfang war das Wort. Und jetzt lesen wir, im Anfang war die Rechnung. Stimmt? Hat Gott einen Kostenvoranschlag gemacht. Aber ganz genau. Ein Kostenvoranschlag, der bei der Durchführung des Bauvorhabens weder überschritten noch unterschritten wird. Ganz genau. Ganz genau. Aber eine Herrlichkeit, die man gar nicht erfassen kann. Christus ist das Wort Gottes. Ist Christus die Rechnung Gottes? In der Weise durfte Gott mit seinem Sohn rechnen. Zuverlässig, wenn der Ja gesagt hat und Amen. So viele der Verheißungen Gottes sind, in Christus sind alle Ja. Hat er dem Vater Ja gesagt, dass er auch als Lamm Gottes bereit ist. Ja, Vater. Und Amen wird er sagen, wenn der Kostenvoranschlag eingehalten und eine Vollendung erreicht ist, wo kein Heller, nicht einmal der Adolf Heller, fehlen wird. Das ist doch großartig. Adolf Heller, ja. Ich hoffe, es werde niemand neidisch, wenn ich sage, das war mein liebster Freund. Heller, ne? Ich sagte, Adolf, ich kann so hell sein, wie ich will. Du bist und bleibst heller. Nicht so machen. Ja. Weiter. Die Bibel ist Gottes Wort. Ist die Bibel auch Gottes Rechnung? Jetzt haben wir eben heute Abend da ein wenig hineinschauen dürfen und was für eine wunderbare Rechnung. Gott hat einen großartigen Kaufmann, von dem wir bereits eine Kostprobe zur Kenntnis haben nehmen dürfen, als seinen bilanzfähigen Buchhalter eingestellt. Tadellos. Großartig. Ne? Ja. Mir ist es gegeben, das Wort, also nicht mir, Paulus. Mir ist es gegeben, Paulus, das Wort Gottes zu vollenden. Bitte? Die Rechnung Gottes vollkommen abzuschließen. Das Wort Gottes, die Rechnung Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Die Rechnung Gottes ist präzise Wahrheit. Das Wort Gottes ist lebendig, haben wir gemerkt, heute Abend ist die Rechnungsweise Gottes auch ein bisschen lebendig. Oder kalt und steif und zum Davonlaufen. Wunderbar lebendig, ja. Ja. So. In einer riesen Jahresabrechnung kommt die Sekretärin zum General. Chef, Direktor, sagt hier, stimmt alles wunderbar, nur lumpige 10 Heller, Pfennige Rappen fehlen. Meine Dame, hier die Rechnung zurück, solange die 10 Rappen fehlen, stimmt diese riesen wunderbare Rechnung nicht. Hat er recht? Und wenn nur ein Rappen fehlen würde, würde die Riesenrechnung dann stimmen. Auch dann nicht. Verstehen wir, dass ein Groschen wie lange gesucht wird? Aha. Der bilanzfähige Buchhalter Paulus ist der Meinung und der Christus, der in ihm wohnt, ist genau gleicher Meinung. So. Ah, jetzt gucke ich wieder an meine. Jetzt sage ich nur ganz schnell. Ein Alphabet der Rechnung Gottes. Von 1 bis 10. Weil ja jeder Buchstabe gleichzeitig eine Zahl ist. Hat jede Zahl natürlich eine Bedeutung, wie es denn bei den Buchstaben ist. 1, geistliche Bedeutung, göttliche Einheit. Ein Gott. Ein Vater, ein Geist, eine Taufe, eine Herde, ein Volk, ein Mittler und so weiter. Aber in dieser Schöpfung, die gefallen ist, die ganze Welt, ist alles, was vorhanden ist und geschieht, einmal positiv geladen und einmal negativ geladen. Die genau gleichen Dinge. No. Gibt es einen Löwen aus Juda und einen Löwen, der umher, ein brüllender Löwe, der umhergeht. No. Und so geht es von jeder Sorte. Negativ und positiv. No. Positiv in Christo, negativ in dieser Welt. Also, diese wunderbare Zahl 1, göttliche Vollkommenheit, wie heißt die negative Ladung? Die hat auch Gott nicht ertragen. Nicht erschrecken. Einsamkeit. Hat Gott die ertragen? Nein. Ist eine steife Rechnung oder eine lebendige Rechnung mit Empfinden, mit Verständnis? Aha. Einsamkeit. 2, göttliche Gemeinschaft, wunderbar, der Vater und der Sohn. 2, positiv. Negativ, sehr einfach. Zwietracht, Entzweiung, Gegensätze. 3, das ist die göttliche Vollkommenheit. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. 3 Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Guter, wohlgefälliger, vollkommener Wille Gottes. 3. Göttliche Vollkommenheit. Und negativ? Wie viel Mal hat Petrus verleugnet? Von wem war er inspiriert in dem Augenblick? Ja. Wir haben den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Jesus nennt Satan den Vater der Lüge. Und dann ist ein Sohn des Verderbens da, der Antichrist. Und dann ist der Geist der Unheiligkeit oder Unreinigkeit da. 4, die Zahl der göttlichen Weltordnung, also des Kosmos, die 4 Cherubim am Throne Gottes, sind Repräsentanten der ganzen Schöpfung. Mensch herrscht. Löwe, Chef der wilden Tiere, Stier, Chef der Haustiere, Adler, das Geflügelte. Die 4 Evangelien, die 4 Winde, 4 die Zahl des Kosmos, der Weltordnung. In negativer Hinsicht haben wir die 4 Weltreiche. In Daniel 7 oder auch in dem Standbild in Daniel, die 4. 4 Weltreiche, die 4 Tiere, die 4 Namen Satans negativ, nicht? Der Drache, das Tier, nein, Satan, der Drache, die Schlange, der Teufel und Satan. 4 allein. 5. 5 ist der 10. von 50. 50 wissen wir schon, ne? Hall- und Jubeljahr. Vollendung. 5 ist der 10. das Angeld. Gnade als Anbruch zur Vollendung, das ist die Zahl 5. 50 ist dann die Vollendung durch Gnade, so im Halljahr. 5 ist in negativer Hinsicht die Zahl der Bedürftigkeit. Ja. Nur ein Bedürftiger bedarf der Gnade. 5 mal 40 Streiche, Paulus, weniger einen hat er empfangen. Und jetzt die bekannte 6. Das hat man einfach, 6 sei die Zahl des Menschen. Das ist nicht falsch, aber nicht treffend. 6 ist die Zahl göttlicher Arbeit und Mühe, die eine Belohnung hat. Bitte. Stimmt das vor Gott selber auch? Sechs. Wie viele Tage hat er denn gearbeitet? Ja. Und siehe da, sechs. Göttliche Arbeit und Mühe in der Schöpfung, in der Erhaltung und so weiter. Und Salomo, sechs. Wer denkt jetzt nicht an die Zahl 666, ne? Die Zahl 6. Die Zahl 666 kommt im Neuen Testament nur beim Antichristen einmal vor. Das ist die Zahl seines Namens. Nicht? Der Name wird ja mit Buchstaben festgehalten. Nicht? Und eine Zahl wird im Griechen auch mit Buchstaben festgehalten. Zahl des Namens, 666. Das Zeichen des Antichristen. Also da heißt es, hier ist die Weisheit, wer Verstand hat, der berechne jetzt die Zahl des Namens, damit er weiß, der und der ist der Antichrist. Also bitte, ihr Jungen, ihr habt da Chance, lasst euch Weisheit und Verstand schenken von Gott, denn der lebt schon, der Antichrist, also über kurz oder lang wissen wir es. Sechs negativ haben wir schon. 666, Arbeit unter Fluch und Schweiß, 6000 Jahre lang. Also, und Salomo hat für seine Mühewaltung für den Bau des Tempels Gottes war seine jährliche Einkunft 666 Talent reines Gold. Aha. Der Kommende, nicht? Der ja der Salomo sein will, der Christus, der Friedefürst, der muss natürlich das, was geschrieben steht, unter Beweis stellen. Wenn Salomo 666 hat, er dann auch. Bei 7 brauchen wir uns nicht lang aufzuhalten. Ist die wunderbare Buntfarbigkeit des Heiligen Geistes. Und da alles nach dem Heiligen Geist geordnet ist, die ganze Schöpfung im Sittner-Rhythmus und das, der ganze Heilsplan Gottes, alles in Sittner-Rhythmen aufgeteilt. Kennen wir auch ein Stichwort 7 böse Geister? Na bitte, dann bringt er 7 böse Geister mit, die sind schlimmer als er selber. 7. Und der Heilige Geist, 7. 7 böse Geister. 7 bedeutet Vollendung in Geistesfülle. Das Tier mit den 7 Häutern ist der Gegensatz, negativ. 8, Neuanfang, bitte, Tonleiter, C, D, E, F, G, A, H, C. C ist der wievielte Ton? Der obere, der 8. Nicht? Dann beginnt es wieder. C, D, E, F, G, A, H. So. C, D, E, F, G, A, H. C, D, E, F, G, A, H. Nicht? Ah, sagen wir mal, aha. So. Und so ist in der Atomwelt und so ist im Zeitplan und so ist alles in 7 Ordnungen von Gott geschaffen. 7. Ah, wir sind dabei 8. Und der Antichrist selber, nein, Satan, der das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern beherrscht, ist ein Achter, ein Achter. Der beherrscht das Ganze. Er ist von den 7, das heißt, der das Ganze belebt, ein Achter. 9, die Geistesfrucht, mit der durften wir beginnen. Ja. Wann neigte Jesus sein Haupt, zu welcher Stunde? Nicht schwer, wenn wir bei der Zahl 9 sind. Ne? Um die 9. Stunde. Ich mache es ganz kurz. Und jetzt sind wir schon bei 10. So. Also, jedes Kleinkind kann schon zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 15, 21 und so weiter. Und so rechnen dann die Hebräer und die Griechen. Also wenn die ersten 10 Buchstaben sind 1 bis 10. 11, was ist das? Der 11. Buchstabe hat dann schon den Wert 20. Und der 12. Buchstabe 30. Und das geht dann so weiter. Aber 11. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen dürfen, beginnen wir dann ein wenig zu rechnen. Ein wenig zu rechnen und merken dann, dass die Zahl 11, die ist ja eingeklemmt zwischen 10 und 12. Ne? 10, die Dekade, Grundzahl der Dekade. Das Allerheiligste war 10 Ellen lang, 10 Ellen breit, 10 Ellen hoch. 10, 100 Quadrat, 1000 Kubik. Ne? Allerheiligste der Gegenwart Gottes. So. Merken wir, wenn Gott etwas erweitert, ja, dann ist um das Zehnfache größer und herrlicher. Ne? Und wenn es noch einmal erweitert ist, noch einmal um das Zehnfache größer und herrlicher. Ne? Dein sind die 1000 Salomo. Bei Salomo fängt gar nicht an zu opfern ohne unter 1000. Nicht? Und, ja. Und so weiter. Jetzt 11. Einer von meinen Buben, der musikalisch war, klein, setzte sich ans Klavier und hat so geklimpert. Und dann schlägt er auf einmal zwei Tasten an, die gerade nebeneinander sind. Du machst das so. Versteht ihr? Habt ihr gehört? Ne? Dissonanz. Ne? Dissonanz. 10, 11. Dissonanz. 11, 12. Dissonanz. So. Und zwar ganz ausgeprägt, weil 10 und 12 wunderbare Harmonie gibt. Also in der Tonleiter Gottes. Warum 11? Ist die Grundzahl der Leiden. Aber jetzt brauchen wir nicht traurig zu sein. Und 22 ist die Gemeinschaft seiner Leiden, das Doppelte. Und dann werden wir staunen, was Gott im Kelch der Leiden, denn am goldenen Leuchter sind 22, und Psalm 22 haben wir auch schon kennengelernt, was Gott da für Herrlichkeiten da hinein verborgen hat. Also, dann dürfen wir nächstes Mal ein wenig als ABC-Schützen weiterrechnen. So. Fürsten, liebe Geschwister, vor 14 Tagen beginnen mit dem Thema Wort Gottes gleich Rechnung Gottes. Wort Gottes gleich Rechnung Gottes. Das griechische Wort haben wir gesehen, wir kennen Logos, meistens oder fast immer, man muss fast sagen leider, nur übersetzt mit dem Begriff Wort, bedeutet im Griechischen gleichzeitig Logos, Rechnung. Ganz genau. Nur Stichwort Logarithmen. Logisch handeln, logisch denken bedeutet ja auch bei uns in einer exakten, zuverlässigen Weise irgendwie etwas überlegen oder handeln oder aussprechen. Und zwar in einer solchen Weise stehen die Tatsachen vor uns, dass wir das ganze Wort Gottes, Alten und Neuen Testamentes, eben als in mathematischer Präzision vor uns hingestellt erkennen dürfen und als solches und in solcher Erkenntnis uns mit Freuden darunter stellen dürfen und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus, der sich irgendwie erhebt gegen diese göttliche Wahrheit. Vorerst Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Er wird vom Herrn vorgeladen, und wo wir dann lesen, lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, heißt es im Neuen Testament, im Griechischen, lege Logos ab. Wir haben im Deutschen etwas Ähnliches. Der Herr hätte zu diesem Haushalter der Ungerechtigkeit auch sagen können, ich ziehe dich zur Verantwortung. Da steckt im Deutschen auch schon der Begriff Wort drin, Verantwortung, oder lege Rechenschaft ab. Und da heißt es im Griechischen einfach, lege Logos, lege Rechnung ab. Oder das feine Wort im Philipperbrief, das wollen wir aufschlagen. Wenn er den Philippern das Kompliment macht, die Ehre, schriftlich bestätigt, wenn er schreibt, doch ihr habt wohl getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisset aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mehr in Bezug auf, es kommt schon, göttlich-klassische Buchhaltung soll und haben, in Bezug auf Geben und Empfangen. Geben und nehmen, soll und haben. In Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meine Notdurft gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Paulus am Rechnen. Für euren Logos. Bitte. Sonst mit Wort übersetzt. Für eure Rechnung. Konsequenterweise fährt er weiter. Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Und jetzt kommt aber eine Verheißung an diese Philipper. An diese Philipper. Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu. Reicht das uns für Notdurft? Ja. Kann man staunen. Und dann kommt ein größtes Rechenexempel bei Paulus, wieder soll und haben, oder Gewinn- und Verlustrechnung im Philipperbrief. Kapitel 3. Aber was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen als Verlust gerechnet. Großartig. Kann Paulus rechnen? Ist er im Logos Gottes zu Hause? Kann er das Wort Gottes literarisch beherrschend darstellen, aber kann er das Wort Gottes aus mathematischer, kaufmännischer Vollkommenheit zur Darstellung bringen? Ganz großartig. Das geht ja dann so weit. Ja, wahrlich, ich achte euch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich Christum gewinne. Das ist der Gewinn. Ja. Genügt, und so könnten wir weiterfahren. Nur schnell die Stichprobe noch. Im Anfang war das Wort. Johannes 1, Vers 1. Jetzt lesen wir, im Anfang war die Rechnung. Bitte. Hat Gott sich vielleicht auch zuerst hingesetzt? Nachdem er vorhatte, das Riesenwerk einer Schöpfung zu schaffen, ins Dasein zu rufen, um die Kosten zu überschlagen, ob er vermöge, das Ziel zu erreichen, die Vollendungsherrlichkeit, die er gerne gehabt hätte, gesehen hätte. Ja, das empfiehlt uns ja der Herr Jesus, nicht? Wer ein großes Bauwerk vorhat, setzt sich zuerst mal hin, überschlägt die Kosten. Nicht, dass halb Bauhöhe er feststellen muss, oh weh, ich muss den Bau einstellen, ich muss kapitulieren, schon mag es doch nicht. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, leider sind die meisten Gläubigen dieser Auffassung, dass Gott doch mittendrin kapitulieren muss. Das wunderbare Ziel, das ich gern gesehen hätte, dass man die ganze Schöpfung gerettet und verherrlicht dastehen wird, kann er leider nicht erreichen. Also, nun, dann haben wir gesehen, dass wenn Gott schon rechnet, dass er dann ein eigenartiger Rechenmeister ist, erstens, Apostelgeschichte 67, 2. Korinther 5, 19, 1. Korinther 13, 5, Römer 4, 8, Bibelstellen, die uns sagen, unser Gott rechnet Böses nicht zu. Unser Gott rechnet ihnen allen ihre Übertretungen nicht zu. Hat jemand etwas dagegen? Ja, bitte. Da haben heilige Engel etwas dagegen und Menschen haben fromm, wir haben etwas dagegen. Das fällt dir gerade noch, wo kämen wir da hin? Wo kämen wir da hin? Ja. Deshalb überlässt Gott das heiligen Engeln, die das Gesetz angeordnet haben, Böses zuzurechnen, und zwar nach Strich und Faden, und rechnet es frommen Menschen zu, oder überhaupt seinen Geschöpfen, oder nicht rechnet zu, überlässt es ihnen, Böses zuzurechnen und Übertretungen auch zuzurechnen. Und dann noch zu verdammen. Nicht wahr? So. Und doch rechnet Gott zu. Geschenkweise rechnet er uns seine eigene Gerechtigkeit zu. So steht auch wieder geschrieben, Römer 4 und. Dann haben wir gelernt, wenn er ist auch der Chefkaufmann, total bilanzfähig. Seine Abrechnung stimmt, sein Kostenvoranschlag stimmt, bis zur Vollendung, genau. Und sein Baujournal, Tagebuch stimmt auch ganz genau und die Schlussabrechnung stimmt auch ganz genau und die Schlussbilanz ist großartig. Als Kaufmann, ein Kaufmann suchte kostbare Perlen. Als Kaufmann verkauft er alles umsonst. Wo kommt der dann hin? Kommt her zu mir und kauft umsonst. Das, was schon ihm gehört, kauft er noch um einen übersetzten Preis. Ja, was sollen wir für so einen Kaufmann halten? Sind dessen Gedanken ein wenig anderer Art als alle Kaufleute sonst? Ihre Gedanken. Ganz anders. Er lässt seine Rechnung, sein Logos, mit dem belasten, was anderen schuldig sind. Das feine Wort haben wir ja im Philemonbrief. Ist er, der dir daraus gelaufene Sklave, etwas schuldig? Nicht? Bitte rechne es mir zu, ich will bezahlen. Dann rechtfertigt er den Gesetzlosen und den Gottlosen. Ja, wo steht denn das geschrieben? In Römer 4, Vers 5. Als Prüfstein, ob unser Glaube wirklich gar Glaube Jesu Christi sei. Der Mensch, der nicht mit Werken umgeht, mit Wirken in seinem Leben vor Gott antreten will, sondern dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Dessen Glaube ist Christi Glaube, Gottes Glaube. Der hat die Prüfung bestanden. eigenartige Rechnungen. Dabei sagt das Gesetz, ein Gräuel ist beides vor Jehova, wenn ein Gerechter verdammt wird und wenn ein Gottloser gerechtfertigt wird. Ein Gräuel vor Gott. Steht im Gesetz. Hat das Gesetz recht? Ja, natürlich hat das Gesetz recht. Ja, und was leistet sich jetzt Gott? Warum? Weil er den einzig Gerechten für alle Ungerechten zur Sünde gemacht hat. Hat werden lassen. Hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, dass er von einem Moment zum anderen jeden zu ihm kommenden Gottlosen und Gesetzlosen nicht nur irgendwie begnadigen kann, sondern ihm sofort Gottes Gerechtigkeit zurechnen kann. So, das ist Repetition, was nun die Tatsache Logos gleich Wort und Rechnung genau gleichgewichtig. Nicht Logos in der Hauptsache Wort und dann noch ein bisschen Rechnung auch noch Begriff drin. Nein, ganz genau. Haben wir vor uns die Tatsache, dass die beiden Sprachen, in denen Gott geruhte, sich zu offenbaren, also Hebräisch Altes und Griechisch Neues Testament, nur diese beiden Sprachen haben die Eigenart, kein eigenes Zahlensystem zu haben, sondern die Buchstaben, die einzelnen sind, gleichzeitig Zahlen. Also der erste Buchstabe gleich 1, der zweite Buchstabe ist auch Zahl 2 und dann geht es bis 10, dann fangen wir an bei 1, 10, 2, 10, 13 und der 11. Buchstabe ist dann 20, der 12. 30 und so weiter. Bei 100 angekommen ist der nächste Buchstabe 200 und der übernächste 300. So geht es weiter und im Griechischen ist es dann etwas anders, aber auch jeder Buchstabe ist gleichzeitig eine Zahl, also könnte ein Mathematiker von Format die Bibel einmal als was lesen? Genau als Rechnung Gottes. Da haben ja etliche schon daran gearbeitet. Als Rechnung Gottes. Es wäre jetzt eigentlich am Platz, wenn wir heute Abend nur den ersten Satz der Bibel in seinem Gehalt als Rechnung Gottes näher ansehen würden wir staunen. Und das geht durch die ganze Bibel. Rechnung Gottes. Wir haben die Kostbarkeit beachtet. Im Alten Testament ist Wort Gottes wieder gleich wie Buch führen. Also das haben wir ja nicht. Eine Buchführung ist sowohl mit literarischem Text versehen als mit Zahlensystem. Ne? Buchführung. Die Himmel erzählen des ewigen Ehre, Luther, Elberfelder, Psalm 19, Vers 1. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Hebräisch. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. Gleichzeitig sind sie wieder die Rechnung Gottes, also die Abrechnung. Weil in der Rechnung Gottes ist immer Kostenvoranschlag, Tagebuch, nicht, wie alles abläuft, und Abrechnung. Alles vorhanden. Also die Himmel sind die Bibliothek, ja, die Bücherei der Herrlichkeit Gottes. Ja. Wenn sie ihren Dienst getan haben, werden, dann werden ja die Himmel zusammengerollt wie ein Buch. Und das gleiche hebräische Wort heißt zählen und erzählen. Also Buchführung, Bibliothek, erzählt das etwas, aber zählt alles. In unserer wunderbaren ganzen Schöpfung unseres himmlischen Vaters durch Jesus Christus ist alles gezählt Also, fange an. Ja, gut, meinetwegen. Alles gezählt, alles gemessen, alles gewogen, alles genannt. Von Gott. Ja. Stimmt im Atom, stimmt im Universum. Ist im Atom, wo haben wir begonnen? Gezählt, ja? Sind die Einheiten Protonen, Elektronen, Neutronen gezählt? Ob eines mehr oder weniger vorhanden ist, dieser Einheiten, dieser drei Minimalbausteine, Bausteinen Gottes, habe ich entweder Gold in meiner Hand oder Quecksilber. Was habt ihr lieber? Nur eins weniger. Quecksilber ist 80, hat 80 Einheiten von allem und Gold hat nur 79. Ja, dann sage ich, wenn ich in meiner beweglichen Natur mit Quecksilber verglichen werden könnte, ne, zum Beispiel, dann braucht der Gott nur eines wegzunehmen, dann bin ich reines Gold. Sehr einfach, ja. Das macht Gott. Also merken wir, das sind lebendige Rechnungsmethoden der Liebe Gottes. Die ganze Rechnung Gottes, das ganze Wort Gottes ist ein Guss, eine Offenbarung seiner Liebe. Und gerade dort, wo wir es gar nicht verstehen, von Liebe und Barmherzigkeit, das Gegenteil meinen zu sehen und zu finden, ist genau das Gegenteil der Fall, sobald man das Herz des großen Rechenmeisters kennt, vorhanden. Beispiel noch einmal, wenn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, kein I wird fallen vom Gesetz, bis alles erfüllt worden ist, was da drin verborgen ist. Kein I. I ist im Hebräischen der kleinste Buchstabe. Ich sage noch einmal, wenn ein hebräischer Buchstabe so groß geschrieben wird wie jetzt meine Hand, dann ist das I gerade so oder wie der Daumen. So, kleines Ding. Sag kein I und kein Pünktchen neben dem I. Kein Titel wird fallen vom Gesetz, bis das alles, solange nicht alles erfüllt ist. So. Aha. Sehen wir das I etwas näher an, Hebräisch? Also, als Buchstabe I. Jeder Buchstabe im Hebräischen hat einen Namen. Dieser kleinste Buchstabe I hat den Namen Hand. Yad, Hand. Ist die Hand Gottes etwas wert? I. Ist er einverstanden, der Verachtetste, der Geringste, der Kleinste von allen zu sein? In Christo Jesu. Ja. I. Ein Pünktchen daneben verdoppelt den Buchstaben oder die Zahl. Dieser kleine Buchstabe I bedeutet also Hand. Gott sagt, hat nicht meine Hand das All bereitet. I. Der kleine Buchstabe I hat die Ehre, der zehnte Buchstabe im hebräischen Alphabet zu sein, also hat er die Zahl 10. Die Zahl 10 ist die Zahl der ersten Fülle, einer ersten Erfüllung. Die Hütte Gottes bei Mose ist 10, 10, 10. Allerheiligstes, 10 Ellen breit, 10 Ellen lang, 10 Ellen hoch. 10 mal 10 gibt 100, mal 10 gibt 1000 Kubikellen. Gegenwart Gottes. Das ist das zweite, also Hand, I. Zahl 10, I. Jetzt kommt das Schönste. Wir von Natur Egoisten. Wir werden jetzt offenbar durch den Buchstaben I. Alles, was wir im Deutschen jeweils herunter raspeln, ich, meiner, mir, mich, heißt im Hebräischen immer I. Wir können doch soweit Hebräisch El, I, El, I, Lama, Sabachthan, I. Was heißt das? El, Gott, mein. Gott, mein. Warum hast du verlassen mich? Immer. Ich, meiner, mir, mich. Also, Dieser kleinste Buchstabe ist nichts Geringeres als besitzanzeigendes Fürwort. Bitte. Ob es einen Gott gibt, sagt manche, ja vielleicht, nehme ich mal an, geht ja kaum anders, nicht? Aber ob dieser eine Gott mein Gott sei, nicht nur ein Gott, ob der mein Gott ist, entscheidet, ob ich zu El noch ein I hinzufügen kann. Wenn ja, dann ist dieser Gott mein Gott. Und wenn dieses Haus ein Haus ist, jawohl, schön, nur wenn ich ein I anfügen kann, gehört das Haus mir. Oder mich verlassen. Und so weiter. Also, das sind nur drei ganz verschiedene Funktionen, die der Geist Gottes ausgerechnet wieder auf den bescheidensten aller hebräischen Buchstaben, den kleinsten, gelegt hat. Nehmen wir mal unsere ganze Bibel. Altes Testament beginnt mit welchem Buchstaben? Mit dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alphabetes, Bereshit. Aleph, Bet. Aleph, erster Buchstabe, Bet, zweiter, Hebräisch. Im Griechischen ganz ähnlich, Alpha, Beta. So. Also, mit B, Bet, beginnt das Alte Testament. Alle neutestamentlichen griechischen Wiedergaben mit allen möglichen Lesarten, alle Lesarten im Neuen Testament enden mit dem Buchstaben N. N, also wie Nathan. So. Alle Heiligen, sei mit euch allen, Amen. Ja, was heißt jetzt? B und N, was heißt das? Ben. Ben heißt Sohn. Also, im ganzen Wort Gottes ist der Sohn von Anfang bis Ende da. Stimmt das? Sagt er, ich bin der Anfang und das Ende? Sagt er das? Jawohl. Sagt er auch noch, ich bin der Erste und der Letzte? Und was sagt er auch noch? Jetzt kommt die Präzision. Ich bin das Alpha und das Omega. Also der erste Buchstabe im Neuen Testament und der letzte Buchstabe im Neuen Testament. Alpha und Omega. Das wollen wir noch mal schnell ansehen, kurz, was das bedeutet. Wenn er sagt, ich bin der Anfang und das Ende, dann haben wir vor uns, dann ist er der Meister der Zeitordnungen Gottes. Anfang und Ende. Hebräer 1, Vers 2 oder 3 lesen wir, dass Gott durch ihn, den Sohn, bin, den Plan der Zeitalter, der Äonen gemacht hat. Also ist er der Meister der Zeiten. Beispiel. Und als er sich in Menschengestalt vor 2000 Jahren erniedrigt hatte, hat er sich auch dieses gewaltigen Meisterwerkes entkleidet und konnte bezeugen, auch ich weiß nicht um Zeit und Stunde, wie die Engel und wie ihr. Soweit hat er sich erniedrigt, zum I machen lassen, zum Kleinsten oder zum Titel. Also als Anfang und Ende Zeitordnung mathematisch festgelegt, wo? Am Originalchronometer unseres Gottes, im Gang von Sonne, Mond und Sternengestirn. Originalchronometer Gottes. Nach diesem Chronometer Gottes, Sonne, Mond und Sterne, hält sich unser Gott, der Gott Israels, im Ablauf des Heilsplans nach Zeiten und Zeitpunkten und Haushaltungen und Zeitaltern und Sekunden, Minuten und Stunden und Tagen und Wochen und Monaten und Jahren.